ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Bereit fürs Kreuzchen. Deutschland vor der Bundestagswahl.
Es ist im ganzen Ampelstreit und der Diskussion etwas untergegangen. Die Ampelkoalition hat das Wahlrecht reformiert und diese reformierte Variante gilt jetzt zum ersten Mal. Was sich dadurch bei dieser Wahl konkret ändert, darüber habe ich mit Professor Uwe Volkmann gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler und Rechtsphilosoph an der Uni Frankfurt. Der Bundestag soll kleiner werden, vor allem durch den Wegfall der Überhang- und Ausgleichsmandate. Und das dürfte zur Folge haben, dass die Gewinner der Wahlkreise nicht mehr automatisch alle einen Sitz im Bundestag erhalten. Nämlich immer dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr anteilig nach dem Zweitstimmenergebnis zusteht. Herr Professor Volkmann, wie schätzen Sie das ein? Werden das eher Ausnahmefälle sein oder wird das doch häufiger vorkommen?
Das wird schon, denke ich, recht häufig vorkommen, dass nicht mehr alle Sieger ihrer Wahlkreise in den Bundestag einziehen werden. Es wird vor allen Dingen dort passieren, wo eine Partei relativ hohen Anteil an Wahlkreisen gewinnt. Das ist etwa für die CSU in Bayern der Fall. Die hat beim letzten Mal fast alle von insgesamt 46 Wahlkreisen gewonnen, nämlich, glaube ich, 45. Und davon würden einige unter den Tisch fallen.
Ist das die einzige Maßnahme, die dazu führen wird, dass eben nur noch 630 Sitze dann zur Verfügung stehen?
Das ist der wesentliche Mechanismus jedenfalls der Neuregelung, den man gewählt hat. Ziel der Neuregelung war ja, den Bundestag zu verkleinern. Der bisherige Bundestag hat 730 Abgeordnete. Es gab Berechnungen, dass es bei der nächsten Wahl oder auch bei einer anderen Stimmverteilung bei der letzten Wahl über 800 bis 900 Abgeordnete sein könnten. Und dem wollte man einen Riegel vorschieben. Und dann gibt es eben nur das Problem, wie macht man das? Man hat einmal das Ziel, man möchte den Bundestag verkleinern. Man hat drittens die Möglichkeit, jeden Wahlkreissieger in den Bundestag zu bringen. Man möchte aber auch die Sitzverteilung nach den Zweitstimmen gewährleisten. Und alle drei Ziele lassen sich nicht gleichzeitig erreichen. Also irgendwo muss man Abstriche machen. Entweder man macht Abstriche beim Ziel, den Bundestag zu verkleinern, oder man macht Abstriche bei dem Ziel, die Sitze nach der Zahl der Zweitstimmen zu verteilen, also nach dem Verhältnis der Zweitstimmen. Oder es kann eben nicht mehr jeder Wahlkreissieger in den Bundestag kommen. Das ist ein Problem, das man irgendwie lösen muss. Und jetzt hat man sich für diese Lösung entschieden. Ich halte das aber auch insgesamt für eine brauchbare Lösung, denn irgendetwas musste man unternehmen.
Ist das denn für unsere Demokratie ein Problem, dass nicht jeder Wahlkreis einen Vertreter im Bundestag sitzen hat?
Man muss zunächst mal differenzieren. Die Regelung sagt nur, dass nicht jeder Wahlkreissieger in den Bundestag einzieht. Das heißt aber natürlich nicht, dass Wahlkreise im Bundestag überhaupt keinen Vertreter mehr haben, sondern es gibt auch über die Landeslisten Vertreter anderer Parteien, die dann in dem betreffenden Wahlkreis präsent sind und den dann im Bundestag vertreten. Berechnungen sagen, es könnte insgesamt 5 bis 10 Wahlkreise geben, die möglicherweise überhaupt keinen Vertreter mehr im Bundestag haben. Das ist aber, denke ich, eine insgesamt geringe Zahl und das ist etwas, was man verkraften muss, zumal der Abgeordnete eben auch nicht Vertreter seines Wahlkreises sein soll, sondern, so sagt es das Grundgesetz, Vertreter des ganzen Volkes.
Okay, lange wurde bei der Reform des Wahlrechts ja auch darüber gestritten, ob die sogenannte Grundmandatsklausel wegfallen soll. Die sieht vor, dass Parteien, die bei den Zweitstimmen weniger als 5% erzielen, trotzdem in den Bundestag einziehen können, wenn es ihnen gelingt, mindestens 3 Direktmandate zu gewinnen. Die Ampel wollte diese Grundmandatsklausel abschaffen. Das Bundesverfassungsgericht hat das aber als verfassungswidrig eingestuft, sprich die Grundmandatsklausel bleibt. Darüber freut sich wohl besonders die Linke mit ihrem Projekt Silberlocke. Gysi Ramelow-Bartsch wollen ihrer Partei zu 3 Sitzen verhelfen, selbst wenn sie an der 5%-Hürde scheitern. Welche der anderen kleineren Parteien könnte dann noch von dieser Grundmandatsklausel profitieren?
Da sehe ich im Augenblick ehrlich gesagt niemanden. Möglicherweise gelingt es dem BSW, 1 oder 2 Vertreter zu bekommen. Aber der Hauptprofiteur der bisherigen Regelung war eben die Linkspartei, die nun allerdings in den Umfragen, wenn man den Glauben schenken darf, ohnehin über die 5%-Klausel kommen wird und auch von daher kein Problem haben dürfte, einzuziehen.
Wie lautet denn Ihr abschließendes Fazit? Wird das reformierte Wahlrecht leisten, was es verspricht, oder sehen Sie noch Nachbesserungsbedarf?
Also was es in jedem Falle leistet, ist, dass die Zahl der Abgeordneten konstant auf 630 festgeschrieben wird. Das ist eine verbindliche Größe. Der Bundestag kann nicht größer werden. Und das ist erstmal auch das wesentliche Ziel der Wahlrechtsreform gewesen. Man wird aber nochmal nachbessern müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt für diese Wahl die Grundmandatsklausel nochmal in ihr Recht gesetzt und gesagt, das muss als Mechanismus beibehalten werden. Und jetzt muss man nach der Wahl mal abwarten, wie sich das tatsächlich auswirkt. Möglicherweise kann es auch, das hat das Bundesverfassungsgericht auch angedeutet, dazu kommen, dass man die 5%-Klausel doch ein Stück absenkt. Auch das hängt vom Wahlergebnis ab, aber es gibt Szenarien, die errechnen, dass insgesamt 20% der abgegebenen Stimmen nicht im Parlament repräsentiert sind. Wenn es dazu kommt, dass die Linkspartei nicht vertreten sein sollte, dass das BSW nicht vertreten sein sollte, die FDP, dann ist es eine hohe Prozentzahl an Stimmen, der einfach unter den Tisch fällt. Und da wird man möglicherweise nachbessern müssen.
Die erste Wahl nach der Wahlrechtsreform steht an am kommenden Sonntag. Wie die Verkleinerung des Bundestags erreicht werden soll, darüber habe ich gesprochen mit Professor Uwe Volkmann, Rechtswissenschaftler an der Uni Frankfurt. Noch kann keiner sagen, wie viele Stimmen die einzelnen Parteien und ihre Kandidaten bekommen werden. Aber eines steht schon fest, der nächste Bundestag, der wird kleiner sein als der jetzige. Mit der Wahlrechtsreform wurde das Parlament auf 630 Abgeordnete begrenzt. Das sind rund 100 weniger als jetzt. Die Begrenzung wurde zwar einhellig begrüßt, hat aber einen Nebeneffekt. Es kann diesmal passieren, dass ein Kandidat, eine Kandidatin ihren Wahlkreis gewinnt, aber trotzdem keinen Platz im Parlament bekommt. Gerade in umkämpften Wahlkreisen ist das möglich, wie etwa dem Wahlkreis Frankfurt II. Tobias Lübben berichtet.
Wie ein Swing State in den USA fällt der östliche der beiden Frankfurter Wahlkreise mal an das eine, mal an das andere politische Lager. Siebenmal hatte hier bisher die SPD die Nase vorn, sechsmal die CDU und einmal, das erste und einzige Mal bisher in Hessen, hat sich ein Grüner das Direktmandat geschnappt. Das war 2021 Omid Nuripur.
Für mich persönlich hat das Gewinnen des Wahlkreises die Welt bedeutet, als Person direkt gewählt zu werden von den Leuten in Frankfurt. Das ist nicht in Worte zu fassen für mich und das ist der Grund, warum ich natürlich auch weiterhin diesen Wahlkreis gewinnen will.
Nuripur tritt wieder für die Grünen als Direktkandidat an. Seine Bundestagskarriere hängt aber wohl nicht daran. Er ist nämlich auf Platz 2 der Landesliste der Grünen und dürfte deshalb das Ticket nach Berlin in der Tasche haben. Sein Konkurrent von der CDU kann sich da wohl nicht so sicher sein, Leopold Born, der sich zum ersten Mal um ein Direktmandat bewirbt. Er hadert mit dem neuen Wahlrecht.
Wenn der gewählte Direktkandidat eventuell nicht einzieht, dann ist das einfach nur undemokratisch. Es schwächt auch vor allem die Stimme Frankfurts im politischen Berlin. Und das ist noch viel schlimmer, das Vertrauen der Menschen in die Demokratie.
Glaubt man Prognosen, könnte der CDU in Hessen das bisher Undenkbare passieren. Möglicherweise ziehen nicht alle ihre Wahlkreissieger ins Parlament ein. Denn wie viele Sitze eine Partei bekommt, richtet sich, wie bisher, nach dem Zweitstimmenanteil. Aber neu ist, wenn eine Partei mehr Wahlkreise erobert, als ihr überhaupt Sitze zustehen, dann kommen nicht mehr alle Wahlkreisgewinner zum Zuge. Die mit den knappsten Siegen schauen in die Röhre. Und knapp wird es wohl in seinem Wahlkreis, glaubt Born.
Hier im Wahlkreis 182, in dem ich antrete, erleben wir ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Neben Born und Nuripur gibt es 10 weitere Kandidierende. Für die Partei, die den Wahlkreis bisher am häufigsten gewinnen konnte, die SPD, geht Lena Vogt ins Rennen. Im Prinzip unterstützt sie die Wahlrechtsreform, aber sie hat auch Bedenken.
Das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn Menschen jetzt nicht mehr in den Bundestag rein können, obwohl sie von ihrer Stadt dafür gewollt wurden und auch gewählt wurden.
Auch Nuripur spricht von einem Geschmäckle, sollte dem siegreichen Kandidat, der Kandidatin, der Platz im Parlament verwehrt bleiben. Aber die Alternative, ein Parlament, das durch Überhangs- und Ausgleichsmandate aufgebläht wird, sei noch schlechter.
Ab einer bestimmten Größe des Parlaments gibt es erstens ein Problem der Arbeitsfähigkeit, wenn du nicht mehr genug Räumlichkeiten hast. Es wird immer teurer, wenn du immer mehr Leute bezahlen musst und ihre Mitarbeiterschaft. Und vor allem verlierst du Akzeptanz.
Und zumindest im Wahlkampf ändert sich für die Kandidierenden durch die Reform ohnehin nichts. Sie alle haben das Ziel zu gewinnen und das möglichst deutlich.
Nicht jeder Wahlsieger wird auch in den Bundestag einziehen. Über die Angst der Direktkandidaten hat uns Tobias Lübben berichtet.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Bereit fürs Kreuzchen. Deutschland vor der Bundestagswahl.
Ja, noch 6-mal schlafen, dann ist Wahltag. Eigentlich wäre der ja erst am 28. September gewesen, aber der Bruch der Ampel hat zu erheblichem Zeitdruck geführt. Da kam zum Beispiel die Frage auf, ob man in der Kürze der Vorbereitungszeit überhaupt genug Papier für die Millionen von Wahlunterlagen und Stimmzetteln ordern könne oder wie man in der kurzen Zeit die Briefwahl organisieren könne und ob man überhaupt auf die Schnelle genug Wahlhelfer findet. Diesen Sonntag ist es nun soweit, dann wird gewählt und wir haben beim hessischen Landeswahlleiter Dr. Wilhelm Kanter nachgefragt, wie es steht rund um die Wahlvorbereitungen. Herr Kanter, müssen wir uns noch aus irgendeinem Grund Sorgen machen, dass die vorgezogene Bundestagswahl am Wochenende nicht ordnungsgemäß über die Bühne gehen würde?
Nein, wir haben die ersten 53 Tage von den 60, die im Grundgesetz stehen, bis zu, dass man die Wahl durchführen muss, schon gut hinter uns gebracht. Die Wahl läuft. Ich bekomme keine negativen oder problematischen Rückmeldungen aus den Kommunen. Von daher können wir eigentlich ganz zuversichtlich sein, dass auch die letzte Woche noch gut über die Runden geht, was die Wahlorganisation angeht. Und jetzt ist Zeit für Wahlkampf. Und dann werden wir am 23. das auch gut durchführen.
Durch diesen vorgezogenen Termin haben sich ja die Fristen teilweise stark verkürzt. Insbesondere bei der Briefwahl gilt es daher, manches zu beachten. Was läuft bei dieser Briefwahl diesmal anders?
Die Briefwahl ist natürlich verkürzt, weil alle Fristen verkürzt sind. Wir haben ja eigentlich am 28. September die Wahl gehabt und dann hätte man sozusagen alles gemächlich in 9 Monaten vorbereiten können. Aber das ist natürlich jetzt viel kürzer geworden. Die Briefwahl hat ungefähr 2 Wochen Zeit gehabt. Wir haben Anfang Februar die ersten Briefwahlunterlagen versandt mit den Stimmzetteln. Und das wird auch die ganze Zeit noch weitergemacht, weil natürlich viele die Briefwahl nutzen wollten. Aber auch das ist dann zu schaffen, wenn man diese Woche die Briefwahlunterlagen noch bestellt bekommt. Und dann muss man sie aber, wenn man zu spät sie in den Briefkasten einwirft, lieber in das Wahlbüro bringen, also in die Gemeindeverwaltung, damit man ganz sicher sein kann, dass die ja auch noch ankommen.
Dass die Post da nicht noch was verschludert. So wie sie klingen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass in allen Wahllokalen in Hessen Stimmzettel in ausreichender Menge vorhanden sein werden. War das denn wirklich ein Problem anlässlich des relativ kurzen Vorlaufs, genug Papier für die Millionen von Wahlunterlagen und Stimmzettel aufzutreiben?
Nein, das Papier war kein Problem. Das hatten wir auch schon im November, also vor dem Bruch der Koalition, bestellt. Und das war auch keine Schwierigkeit, das zu bekommen. Übrigens über 100 Tonnen musste man kaufen. Aber trotzdem war es dann ein Spurt, alles verkürzt zu liefern. Man muss das Papier ja mit Druckereien muss man beauftragen, um es zu bedrucken. Und das alles ganz kurz vor Beginn der Briefwahl, das war schon eine große Anstrengung. Aber ich glaube, für die Parteien, die ja so wichtig sind für eine Wahl, ohne Parteien gibt es keine Wahl. Für die Parteien war das auch enorm anstrengend, die ganzen Kandidatenaufstellungen durchzuführen, die Aufstellungsversammlungen, alles genau ordentlich zu machen, wie es in der Wahlordnung vorgesehen ist und dann abzugeben am 20. Januar bei mir. Das war schon anstrengend und die Menschen haben es ja gewusst, dass diese Wahl verkürzt ist und konnten sich auch darauf einstellen. Ich denke, dass wir einen guten Teil Briefwähler haben, aber einen sicher größeren Teil Urnenwähler. Das wird sich am Sonntag zeigen.
Es braucht nicht nur Papier und Parteien, es braucht auch eine große Zahl von Wahlhelfern. Die meisten Städte und Gemeinden erklärten noch im vergangenen Jahr, dass sie die größte Herausforderung eben darin sehen, die notwendige Zahl an Wahlhelferinnen und Wahlhelfern zu mobilisieren. Wie schwierig war es denn jetzt in der Kürze der Zeit in ausreichender Zahl diese Leute zu finden?
Also das ist ganz erstaunlich, weil wir haben so stichprobenweise mal nachgefragt. Es gab von mehreren Städten, da haben wir nachgefragt, die Rückmeldung, dass sie deutlich mehr freiwillige Angebote hatten, als das, was sie gedacht haben und als sie sogar nehmen konnten. Also es gibt einen Überhang an Ehrenamtlichen und dazu bereiten Menschen, die gerne helfen wollen. Wie das in jeder kleinen Gemeinde Hessens ist, kann ich nicht beurteilen, aber insgesamt war die Nachricht, dass wir eine große Bereitschaft in der Bevölkerung haben, das zu unterstützen.
Der hessische Landeswahlleiter Dr. Wilhelm Kanter ist zufrieden mit den Vorbereitungen für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Erinnern Sie sich, vor 4 Jahren, da mussten im Deutschen Bundestag neue Stuhlreihen installiert werden, weil der Bundestag auf eine neue Rekordgröße von 730 Abgeordneten angeschwollen war. Das soll nicht nochmal passieren. Die Ampelkoalition hat eine Wahlrechtsreform durchgebracht und die soll das Parlament auf 630 Sitze begrenzen. Was das konkret bedeutet, das fasst uns Hans-Joachim Viehweger zusammen.
Immer mehr Stühle mussten im Plenarsaal angeschraubt werden. So war das zu Beginn der vergangenen Legislaturperioden. Seit 2005 wurde der Bundestag von Mal zu Mal größer. Diesmal ist das anders. Schon vor der Wahl steht fest, der Bundestag braucht von den leuchtend blauen Stühlen künftig 100 weniger.
Ungefähr eine Woche wird man brauchen, um die Stühle, die man nicht mehr braucht, abzuschrauben, den Boden in Ordnung zu bringen und eine weitere Woche ungefähr, um die ganze Technik zu verändern, einzubauen.
Erläutert Sven Vollrath. Er ist Abteilungsleiter in der Bundestagsverwaltung. Noch aber können die Handwerker nicht ran, denn die genaue Sitzordnung im künftigen Bundestag hängt vom Wahlergebnis ab.
Es sind ja nicht nur etwas mehr als 100 Stühle auszubauen, sondern durch die veränderten Mehrheitsverhältnisse, die es augenscheinlicherweise ja geben wird, werden sich natürlich auch die Sitzreihen der Fraktionen vergrößern oder verkleinern.
Allein schon die Zahl der Parteien, die es in den Bundestag schaffen, hat maßgeblichen Einfluss auf die Sitzordnung. Bei den Ausschüssen dauert es sogar noch länger, denn Ausschüsse werden in der Regel spiegelbildlich zu den Ministerien gebildet. Also ist die Regierungsbildung abzuwarten.
Wir gehen davon aus, dass die Ausschüsse kleiner werden in unseren Sitzungssälen. Wie kleiner sie werden, das wird sich aber erst mit dem Einsetzungsbeschluss zeigen, wenn die Ausschüsse tatsächlich eingesetzt werden. Und das wird noch eine Weile dauern.
Rund 100 Abgeordnete weniger. Das bedeutet mittelfristig auch geringere Kosten. Nachdem sich der Etat des Bundestags in den vergangenen 10 Jahren von rund 700 Millionen Euro auf zuletzt 1,2 Milliarden erhöht hat.
Natürlich, wenn 100 Abgeordnete weniger sind, heißt das auch, dass 100 Diäten weniger gezahlt werden müssen und dass entsprechende Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Abgeordneten dadurch weniger werden.
Das sorgt in den Reihen der Beschäftigten durchaus für Unruhe, erzählt Kamram Rostam, Büroleiter beim FDP-Abgeordneten Michael Kruse. Da der nicht mehr für den Bundestag kandidiert, weiß Rostam schon, dass er sich einen neuen Job suchen wird. Andere Mitarbeiter dagegen hoffen darauf, dass der eigene Abgeordnete wiedergewählt wird.
Das ist auch etwas, was vielleicht jetzt natürlich nicht in jeder Runde offen angesprochen wird. Aber im Bundestag gibt es eine massive Abhängigkeit von den Wahlergebnissen. Der Job ist immer befristet. Maximal 4 Jahre. Das muss man wissen, wenn man hier arbeitet.
Rostam selbst hat schon mal erlebt, wie es ist, wenn man ungewollt den Bundestag verlassen muss. 2013 als studentischer Mitarbeiter bei der FDP, die damals an der 5%-Hürde scheiterte.
Das sind dornige Chancen für viele Leute, um es mal so zu sagen, wenn das nicht vorher geplant war. Aber das ist eine Situation, mit der man umgehen muss.
Wenn weniger Abgeordnete und weniger Mitarbeiter im Bundestag sind, hat das auch Auswirkungen auf die Raumbelegung. In den vergangenen Jahren hatte der Bundestag kräftig gebaut. Werden die Gebäude jetzt also gar nicht mehr gebraucht? Sven Vollrath von der Bundestagsverwaltung schüttelt den Kopf.
Wir haben teilweise Gebäude hier, die noch aus Kaiserszeiten stammen und die seit Jahrzehnten nicht saniert sind.
Manche nicht benötigte Gebäude werden also erst mal saniert. Und dann wird man sich zunächst von den Gebäuden trennen, die angemietet sind. Die Einsparungen durch den kleineren Bundestag werden sich also erst nach und nach zeigen.
Noch können die überschüssigen Stühle nicht abmontiert werden. Man weiß ja noch nicht, an welcher Stelle die Sitze wegfallen. Über die Verkleinerung des Parlaments Hans-Joachim Viehweger.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.